1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Freitag und ohne groß weiter um den heißen Brei herumzureden, werfen wir uns zu dem Cliffhanger zurück, an dem ich euch am Sonntag allein gelassen habe, nämlich der großen Frage, wie Angron nun in den Kampf um das Malak-System eintritt und was Abkondis, der kommandierende Flottenmeister, nun gesehen hat, das ihm klar gemacht hat, dass die Schlacht der Loyalisten gegen die Heretiker vielleicht noch eine ganz andere Wendung nehmen könnte. Bevor wir aber zurückgehen zu Abkondis und dessen Kommandobrücke, springen wir einfach direkt zu der Frau, die an all diesen Ereignissen nicht ganz unschuldig ist oder die zumindest das hat wieder aktivieren lassen, was dazu geführt hat, dass Angrons Weg sich in das Malak-System bahnen musste. Lady Glory Imagna sitzt zu diesem Zeitpunkt in ihrem Kommandoheiligtum und ist ins Gebet vertieft, als die ganze Welt sich mit einem Schlag ändert. In ihre heiligen Worte an den Imperator und dessen Heilige und der großen Frage, was sie als nächstes mit der Choralmaschine tun soll, mischen sich mit einem Mal gequälte Schreie von Psionikern und Astropaten, die sie in ihre Maschine hat einspannen lassen, um diese mit ihrer psionischen Kraft und Lebensenergie zum Laufen zu bringen und nun auch im Betrieb zu halten. Erst sind es nur gequälte Schreie von Seelen, die kurz davor sind, endgültig zu vergehen, etwas, das Imagna zu ignorieren gelernt hat. Dann aber ist sie gezwungen, genauer hinzuhören und muss verstehen, dass diese Lippen einen Namen formen, den sie nicht gehofft hatte zu hören. Angrons Namen schwebt gequält im Raum und dann ist es mit einem Mal auch nicht mehr nur sein Name, es ist der Titel, der rote Engel Korns, und dann kommen die Prophezeiungen über das Ende, das er über diesen Ort und all seine Verteidiger bringen wird. Imagna muss erkennen, dass dies keine Prophezeiungen sind, die ihr fremd sind. Das sind die Worte und Satzfetzen, die auch ihre Rivalen verkündet haben. Worte und Satzfetzen, die dafür gesorgt haben, dass sie dafür gesorgt hat, dass man diese Männer und Frauen auf einen Scheiterhaufen bringt, damit nichts Schmutziges über Imagna oder ihre Choralmaschine im Imperium verbreitet werden könnte. Jeder andere hätte an dieser Stelle wahrscheinlich an sich und seiner vermutlichen Mission gezweifelt, wäre vom Weg abgekommen oder hätte gar den Freitod gewählt. Aber Menschen wie diese Inquisitorin sind nicht auf der Welt und an dem Ort, an dem sie sind, weil sie jemals an sich oder ihren Taten gezweifelt hätten. Sie sieht das, was nun kommt, als einen Test des Imperators, als eine Aufgabe, die der Choralmaschine endlich wirklich würdig ist. Und so ist sie ruhig. Imagna sieht auf den Schrecken, der um sie herum tobt, und ist in all dem absolut die Herrin ihrer selbst, zwingt ihre Untergebenen dazu, ebenfalls ruhig zu sein und gibt Befehle dazu heraus, dass man die Festung nun verteidigen muss, da ein Angriff kommt, der alles andere, was sie bis zu diesem Zeitpunkt überstanden haben, in den Schatten stellen wird. Auch lässt sie eine Warnung an sämtliche Schiffe im System übermitteln, dass ein Dämonenprinz in den Kampf eintreten würde. Bruder Captain Krom, der diese Nachricht ebenfalls bekommt, weiß in dem Moment, in dem sie über den Vox-Emitter tanzt, bereits, dass der Schrecken Kurs auf das Malak-System genommen hat. Er steht neben seinen Brüdern, als deren Seherspiegel mit einem Mal in ihren Händen zerspringen und rotes Blut zwischen den Scherben hervorquillt. Eine übernatürliche Warnung, die auch noch davon begleitet wird, dass die Schutzzauber, die einst auf dem Schiff selbst, den Rüstungen und der Haut seiner Brüder angebracht wurden, warnend zu glühen beginnen als Vorzeichen dessen, was nun auf sie warten wird. Und er selbst spürt, wie ein hämmernder Schmerz in seinem Schädel beginnt, als würde sich irgendetwas versuchen, in seine Gedanken hineinzubohren, als würde dieses Hämmern etwas von ihm wollen, ihn zu etwas auffordern, aber es gehört eigentlich nicht zu ihm, gehört zu irgendjemand anderem, und er erkennt, dass die wahre Bedrohung sich jetzt wohl nun zeigen muss. Grom und seine Brüder haben bis zu diesem Zeitpunkt an dem eigentlichen Gefecht nicht teilgenommen. Nicht einmal an jener Verfolgungsschlacht, die sich gegen die Arche des Omens mit dem Namen das Stygische Herz gewandt hatte. Sie haben in den Schatten auf das gewartet, was sie eigentlich hierher gelockt hat. Und das muss nun sicher gekommen sein. Fast zeitgleich mit dem warnenden Funkspruch der Inquisitorin setzt nun also auch Grom einen weiteren warnenden Funkspruch ab. Dieser allerdings geht nicht über das gesamte System, er ist einzig und allein für Abkondis bestimmt und dann lässt er die unerbittlich in den Kampfmodus versetzen, damit sie lauern können, warten auf das, was sich nun wirklich zeigen muss. Beide Warnungen, die über den Vox-Kanal fluten, sind jedoch eindeutig zu langsam. Abkondis hört sie nicht, bevor er sieht, was passiert. Das Leuchtfeuer der Maschine und die Beruhigung des Warps, die dadurch hervorgerufen wurde, ist nämlich nicht nur für das Imperium von Vorteil, sondern auch die World Eaters können diese Beruhigungen nutzen. Denn natürlich war es auch für das Chaos schon immer leichter, durch den Warp zu reisen, als es für die Anhänger der Ordnung der Fall war. Aber nun müssen sie nicht einmal mehr ihre minimalsten Sicherheitsvorkehrungen nutzen, um sicherzustellen, dass sie nicht in einer anderen Zeit wieder austreten. Also können nun auch sie sehr viel schneller und einfacher im Malak-System auftauchen. Und genau das tun sie dann auch. Es ist erst ein einzelnes kleines Kriegsschiff, das sich auf dem Radar des Imperiums zeigt, dann zwei, dann hunderte und schließlich tausende kleiner roter Punkte, die über die Bildschirme der Auspex-Adepten tanzen, die überhaupt nicht verstehen, was nun über sie kommt, die einzig und allein das Blutrot sehen, das mit einem Mal den gesamten Bildschirm ausfüllt, ohne irgendwie noch die Möglichkeit zu geben, taktische Signale auszumachen. Es ist der Moment der bitteren Erkenntnis, dass man sich verschätzt hat, dass der Feind noch derartig viele Schiffe in der Hinterhand hatte, dass man nun zahlenmäßig eindeutig unterlegen ist. Und während noch genau diese Nachrichten über die Vox-Kanäle geschickt werden, dringen erste knisternde Botschaften vom Feind in diese Kanäle ein, die gar nicht so geschützt sind, wie man eigentlich dachte. Und das erste Wispern mit der großen Botschaft des Feindes dringt an die ersten Ohren. Blut für den Blutgott. Erst leise, dann laut, in manchen Schiffen derartig laut, dass es die eigentlichen Befehle von einer Sekunde auf die anderen zu überlagern beginnt. Und Angron steht auf dem Deck der Eroberer und versucht sich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, der nun auf ihn wartet. Es ist ein hartes Geschäft, ein schwieriger Versuch, denn zum einen ist da immer noch das Hämmern der Nägel, zum anderen aber ist da das Leuchten der Maschine, das nun derartig hell und strahlend ist, dass er es kaum mehr ignorieren kann. In dem Moment, in dem er mit seinem Schiff in den Realraum eingetreten ist, fühlte es sich für ihn an, als wäre er inmitten eines Hochofens ausgetreten und würde nun in diesen Flammen stehen, deren einzige Aufgabe es war, ihn selbst zu vernichten. Es ist eine unendliche Qual, der er sich nun gegenüber sieht, aber für jemanden wie ihn ist dies immer mehr Ansporn als Warnung, immer mehr der Zwang, nun weiter vorwärts zu schreiten, als die Stimme, die ihn zum Rückzug zwingen könnte. Und dann ist da natürlich immer noch die eine Sache, die so gerne vergessen wird, wenn man sein Wüten betrachtet. Am Ende des Tages ist Angron immer noch ein Primarch, völlig gleich, was mit seinem Leib und was mit seiner Seele in den vergangenen Jahrtausenden passiert ist. Egal wie grauenvoll die Situation ist, in der er sich befindet, egal was alles an seinen Nerven zerrt, er wird immer in der Lage sein, Informationen mit einer Geschwindigkeit aufzunehmen, die kein einfacher menschlicher Verstand jemals können würde. Unter dem Wahnsinn, dem ewigen Toben, dem Drang nach Zerstörung ist ein kühler Verstand, ein kluger Mann, der immer dann hervordringen kann, wenn die Wut ihn nicht vollständig regiert. Und dieser Mann ist in der Lage, durchaus strategisch zu denken. Natürlich hat Angron kein großes Interesse am Überleben derjenigen, die ihm in diese Schlacht folgen. Er hat auch kein großes Interesse an seinem eigenen Überleben, aber ihm ist durchaus bewusst, wie er die Stärke seiner Gefolgschaft einsetzen kann und wie er sich selbst verhalten muss, um den Sieg nach Hause bringen zu können. Also versucht er sich in diesen Augenblicken tatsächlich zu konzentrieren, versucht alles andere auszublenden und beginnt damit, die imperiale Verteidigung zu studieren, um zu verstehen, welche Auswirkungen sein Eingreifen bereits hat und welche es noch haben könnte. Er sieht, dass die Vorauseilenden, jene, die nicht auf ihn warten konnten, ihm und den Seinen einen nicht zu unterschätzenden Vorteil eingebracht haben. Sie haben bereits die ersten Kämpfereien ausgelöscht, haben zwar verloren, aber das Imperium geschwächt und ist dazu gezwungen, eine bestimmte Formation einzunehmen. Es ist perfekt für ihn, denn nun kann er auf das, wie das Imperium aufgestellt ist, ganz anders reagieren und beginnt, die ersten Befehle zu erteilen, hektisch, solange er noch Herr seiner eigenen Gedanken ist. Er befiehlt einen Angriff, der aus drei Spitzen bestehen soll, ähnlich eines Dreizacks, den er mitten in das Herz des Feindes treiben möchte. Die erste Zacke besteht aus der Unheitsflotte, die fatale Fanfare umgibt. Sie soll direkt auf einen der Schwesterplaneten zuhalten, Malakra, das allerdings nur als reine Finte, um die Verteidiger zu täuschen. Denn der Planet selbst soll nicht angegriffen werden. Was hier versucht werden soll, ist, dass Verteidigung von anderen Planeten abgezogen wird, wodurch diese geschwächt werden sollen. Und dann soll die komplette Unheilsflotte rund um die Arche des Omens einzig und alleine zu diesem Planeten, um dessen Schwerkraft zu nutzen, um sich so durch die feindlichen Linien schleudern lassen zu können, um direkt auf Malak-Ba'el Kurs zu halten. Die zweite Spitze soll aus der Exsanguinator der World Eaters bestehen und den Schiffen, die dieses Schiff begleiten. Sie sollen sich durch die Ränder des Asteroidengürtels von Malakandria schleichen, um die Verteidiger des Planeten von diesem Punkt aus direkt anzugreifen und auch hier Verteidiger von anderen Punkten abzuziehen und danach auf Malak-Ba'el zuhalten. Die dritte Spitze dieses blutigen Dreizacks bildet Angron mit der Eroberer selbst und den weiteren Unterstützungsschiffen. Er will versuchen, zunächst scheinbar auf den Stern Malak zuzuhalten, um dann unter diesem hindurchzutauchen und Malak-Ba'el von unterhalb anzugreifen. Denn dort, so die Berechnungen von Angron, ist die imperiale Verteidigung zu diesem Zeitpunkt derartig bedrängt, dass er einfach durch sie hindurch und direkt auf Malak-Ba'el zubrechen kann. Während Angron plant, tut dies das Imperium natürlich auch, sieht sich nun aber erst einmal einem ganz anderen Problem gegenüber, denn jeder hat den Kriegsschrei gehört. Und einige verstehen, was es bedeutet. Andere begreifen das zwar nicht, weil sie ihn noch nie gehört haben, weil sie bis jetzt ein Leben hatten, das von derartigen Dingen nicht berührt worden ist. Aber selbst jene, die die Worte nicht begriffen haben, haben die übernatürliche Wut verstanden, die von diesen Worten mitgetragen worden ist. Und diese Wut, diese unterliegende Bedrohung hat die Basisinstinkte von jedem einzelnen Sterblichen in den Reihen der Verteidiger geweckt. Es ist ein tiefes Entsetzen, das in den Herzen der Menschen auf einmal schlägt und damit geht jeder innerhalb der Reihen der Verteidiger natürlich anders um. Einige sind in der Lage, es zurückzudrängen, verstehen, dass dies hier vielleicht ihr Ende sein kann, wissen aber, dass dies nur die Pflichterfüllung ist, für die man sie immer ausgebildet hat, während andere derartig panisch werden, dass es tatsächlich an manchen Orten zu Unruhen oder gar Aufständen innerhalb von Arbeiter- oder Armeetrupps kommt. Die planetare Verteidigung ist mit einem Mal damit beschäftigt, die Truppenmoral aufrecht zu erhalten und die Kommissare, die hierfür abgestellt worden sind, tun ihr Bestes. Innerhalb der Arbeitertrupps der Schiffe kommt es zu derartigen Aufständen, dass die Offiziere, die für Disziplin, Ordnung und Moral zuständig sind, wirklich dazu gezwungen sind, Waffen auszupacken, um sie brutal niederzuschlagen, damit die Schiffe nicht manövrierunfähig werden. Aber was wohl die große Sache ist, die zeigt, wie gut die Flotte Quartus aufgestellt ist, selbst an den Orten, an denen Personen oder Trupps ausfallen, weil die Panik zu groß ist, weil man nicht in der Lage ist, sie zu beruhigen, gibt es immer jemanden oder sogar eine ganze Gruppe, die dazu in der Lage ist, an die Stelle der Panischen treten zu können und die Aufgabe so anzunehmen, dass der Ausfall erst einmal nicht auffällt. Und auch Abkondis ist ein Abbild genau dieser Entwicklung. Er hat Angst, er spürt das, was die Worte in ihm geweckt haben, aber da ist keine Panik, die ihn derartig überlagern würde, dass er nun kopflos handelt, sondern da ist einfach nur der Eifer eines guten Kommandanten, diese Schlacht trotz allem zu einem guten Ende zu führen. Er will für das Imperium siegen, er will für Lord Gilliman siegen und er spürt vor allem, dass er genau auf so etwas gewartet hat und längst bereit war, einer derartigen Bedrohung entgegenzutreten und als Sieger aus der Sache herauszugehen. Und so gibt er erste Befehle über das Voxnetz, abgehackt wie jemand, der sich noch einfinden muss in diese neue Rolle. Und dann findet er sich hinein. Die Befehle werden schneller, komplexer. Und wenn er auf den Bildschirm blickt, sieht er mit Zufriedenheit, dass seine Offiziere genau in dem gleichen Zustand sind wie er. Die Formationen beginnen sich zu wenden. Es kommt zu einer Neuaufstellung der Flotte als Ganzes in einer Geschwindigkeit, die so eigentlich kaum hätte passieren dürfen, nun aber eben doch passiert. Abkondis entscheidet sich schweren Herzens dazu, dass die Verfolgung des stygischen Herzens aufgegeben werden muss und die Arche kann sich zwar angeschlagen, aber noch manövrierfähig zunächst zurückziehen. Abkondis weiß nämlich, dass er ein bestimmtes Problem hat. Er hat Malak Ba'el bevorzugt, als es darum ging, die Verteidigung aufzustellen. Die anderen Planeten sind nun nur noch mit einer minimalen Verteidigung ausgestattet und dies könnte ein Problem werden, sollte das Chaos sich diesem Planeten zuwenden. Die Verfolgung des stygischen Herzens hatte nämlich sämtliche Verteidigungsreserven gefressen, die er noch irgendwie in der Hinterhand hatte und dies muss er nun lösen. Während er noch darüber nachdenkt, treffen aber nun die ersten kornitischen Kampfverbände ein und löschen eine erste imperiale Kampfgruppe aus, die zwar taktisch wahnsinnig versiert war, gegen die blanke Gewalt, der sie sich nun aber gegenüber sah, nichts ausrichten konnte. Und dies ist etwas, das nun an sehr vielen Orten zeitgleich passiert. Die reine Kampfstärke der kornitischen Kampfverbände schlägt die Finesse und die Taktik des Imperiums durch brachiale Gewalt. Der Captain der Void Talons fällt in einem dieser Angriffe und auch der Angriffskreuzer der Space Marines, die edle Klinge, wird in diesem Ansturm einfach vernichtet. Und nach diesem ersten brutalen Ansturm setzen sich die drei Speerspitzen, nein, die drei Dreizackspitzen Angrons, auch so weit in Bewegung, dass sie beginnen können, dessen Befehle auszuführen. Die fatale Fanfare rast mit einer übernatürlichen Geschwindigkeit auf die Dschungelwelt Malakra zu, wo Admiral Aquilant Ignatius Pell, der Held der Kampfgruppe Betaris, genau darauf gewartet hat, endlich angegriffen zu werden. Er kennt seinen Befehl, denn sein Befehl hat sich nie geändert. Der Angriff muss mit allen erforderlichen Mitteln abgewehrt werden. Nur, welche erforderlichen Mittel hat Pell? Er hat, wie so viele der imperialen Verteidiger, weitaus zu wenig Kräfte. Er muss entscheiden, ob er welche von Malak Ba'el abziehen muss und dann auf das Beste hoffen. Zieht er nichts von der Verteidigung ab, hat er eigentlich keine Chance, den ihm anvertrauten Planeten zu schützen. Zieht er zu viel von Malak Ba'el ab, könnte es sein, dass dieser Planet nicht mehr verteidigt werden kann. Am Ende entscheidet Pell sich dafür, dass sein Befehl befolgt werden muss, also fordert er Verstärkung an. Er lässt die Einsatzverbände zurückholen, die dabei waren, das stygische Herz gerade noch zu verfolgen, und erhält dann tatsächlich Verstärkung, mit der er eigentlich nicht gerechnet hatte. Principalis Verity Kate, die eigentlich im Orbit von Malak Sheet stationiert war, hat entschieden, dass sie derartig weit vom Kampfgeschehen stationiert worden ist, dass sie dazu gezwungen ist, zusehen zu müssen, wie die imperiale Flotte ausgelöscht wird. Etwas, womit sie nicht umgehen konnte, denn sie ist eine derartige Zelotin, die auf eine Art und Weise für den Imperator brennt, dass sie nicht in der Lage ist, zuzulassen, dass alle anderen einen Märtyrertod sterben dürfen, nur sie nicht. Also hatte sie sich dazu entschieden, die drei Einsatzverbände von Malak Sheet eigenmächtig abzuziehen und noch so viele zurückzulassen, dass man zumindest die Bunkeranlagen auf dem Planeten besetzen und ihn so verteidigen kann. Kate bewegt sich nur nicht schnell genug, um den Planeten vor dem Angreifer zu erreichen, plant aber nun einen Hinterhalt, sobald die Angreifer mit Pelztruppen sich in einem Kampf befinden, damit sie ihnen so in den Rücken fallen und sie auslöschen kann. Pell sieht das, was sich auf den Bildschirmen bewegt und geht seine Chancen so schnell wie er kann durch, muss einsehen, dass die zurückgerufenen Verbände noch ausreichen können, um ihn zu erreichen, bevor der Feind auf ihn eintrifft, Kate aber definitiv zu spät kommt. Er ist unterlegen, selbst mit den zurückgerufenen Einsatzverbänden, und weiß, dass er aber zumindest eine Chance hat, denn wenn er und die Seinen so lange durchhalten, bis Kate kommt, könnten sie den Befehl umsetzen und hier tatsächlich als Verteidiger siegreich sein. Mehr Möglichkeiten, andere Chancen hat er nicht, also lässt Pell die Seinen sich auf den Feind einstimmen. Man überprüft die Waffen, hält den Himmel im Blick und erste Hymnen erklingen aus den zögerlichen Soldatenkehlen, Erinnerungen daran, dass der Imperator auf sie blickt und dass sie hier nicht nur für sich selbst kämpfen, sondern für die gesamte Menschheit. Und Pell wartet nervös darauf, dass etwas passiert, sieht sich die Angriffsformation des Feindes an, wartet darauf, dass sie sich so aufstellt, dass sie einen Angriff führen wird und ist verwirrt darüber, dass das nicht passiert. Er sieht nur, wie ihre Flugrouten sich derartig aufstellen, dass sie sehr, sehr nah an die Atmosphäre des Planeten geführt werden und versucht zu begreifen, was sie planen. Ein Angriff, ohne die Verteidiger dabei irgendwie anzugehen? Ein Sturzflug auf Malakra selbst? Beides wäre eine Taktik des absoluten Irrsinns, die er niemals wählen würde, und dann begreift Pell, was sie planen. Die Befehle, die er nun gibt, sind tatsächlich von der Panik eines Mannes getragen, der versucht, das Schlimmste aufzuhalten und eigentlich weiß, dass er das schon nicht mehr kann. Er lässt das Feuer auf jedes einzelne Schiff, das sie sehen, eröffnen, lässt jedes seiner Kampfschiffe direkt auf Abfangkurs gehen und gibt den Befehl heraus, dass jeder einzelne Flugkörper aufgehalten werden muss, wo man ihn findet, dass sie auf gar keinen Fall weiterkommen dürfen. Und natürlich reagieren die Imperialen. Alles, was sie haben, wird gestartet. Von Torpedos bis zu Kampfflugzeugen wird alles in die Luft gebracht. Aber sie hatten zu wenig Zeit, haben zu spät verstanden und gerade die großen Schiffe, die nun mit ihren Flakfeuern noch etwas hätten ändern können, sind derartig träge in ihrer Bewegung, dass sie zu spät in Position gebracht werden, viel zu spät. Der größte Teil der feindlichen Flotte schafft es nämlich nun bis zu dem Punkt, an dem Malakras Gravitation sie packt und um die eigene Achse schleudert. Und dies ist auch der Moment, in dem in diesem Verteidigungssektor das absolute Chaos ausbricht. Denn natürlich eröffnen die Chaosschiffe nun auch ihrerseits das Feuer auf die Schiffe der Verteidiger oder zertrümmern sie einfach auf ihrem eigenen völlig unberechenbaren Flug, indem sie mit ihrer Masse durch die Schiffe hindurchpreschen und sie in zwei oder mehr Teile zertrümmern. Und die Gravitation des Planeten greift natürlich nicht nur nach den Schiffen, sie greift auch nach den brennenden Überresten, die nun auf den Planeten hinabregnen und dort, wo sie aufkommen, jegliches Leben auslöschen. Und die größte aller Bedrohungen, die fatale Fanfare, die Arche des Omens, die nun auch in der Anziehungskraft gefangen ist, zerschmettert durch ihre Masse schlicht und ergreifend ein ganzes Verteidigergeschwader, als hätte dieses niemals existiert. Und dann ist es auch wieder vorbei. Das Chaos legt sich und ein Großteil der kornitischen Schiffe und die Arche sind durchgebrochen in Richtung Malak Ba'el, ohne dass noch irgendjemand sie aufhalten könnte. Was sie zurücklassen, ist die angeschlagene Flotte von Pell, die noch versucht, Verfolgungsmanöver einzuleiten, und einen Planeten, der nun schon auf eine Art und Weise zerstört ist, die Jahrhunderte brauchen wird, um diese wieder zu beseitigen. Riesige Flächen sind einfach vollständig zerstört, es sind nur noch brennende Ruinen und Wälder übrig, Ozeane, die über die Landmassen geschwappt sind, und als wäre all dies nicht schon schlimm genug, haben einige der Anhänger Korns entschieden, dass ihre Reise hier zu Ende ist, dass diesen Planeten zu vernichten und in Blut zu ertränken die Aufgabe ist, die Korn ihnen hat angedeihen lassen und die nun ein Massaker unter den völlig verstörten Verteidigern des Planeten anrichten, die mit dem, was nun über sie kommt, nicht mehr wirklich umgehen können. Ein Schicksal, das nicht nur den Planeten trifft, sondern auch die imperialen Schiffe, die nah genug an den kornitischen Schiffen sind, dass sich die Heretiker Space Marines einfach auf deren Brücken teleportieren können. An unzähligen Orten tauchen also mit einem Mal Entermannschaften der World Eaters auf und auch Pell sieht sich diesem Schicksal gegenüber. Er überlebt einzig und allein dank einer Ehrengarde Ultramarines, die die Entermannschaft vernichtet, die gekommen ist, um sich seinen Kopf zu holen. Sein Überleben sichert, dass er eine Nachricht an Kate übermitteln kann, die nun an dem Ort, auf den sie zuhält, nicht mehr gebraucht wird. Sie soll den Kurs ändern, soll auf nach Malak Ba'el und dort ihr Möglichstes tun. Pell plant, sich ihr anzuschließen, sobald eine Befreiung aus den Trümmern, die ihn und seine Schiffe umgeben, möglich ist. Sie muss die Speerspitze der Heretiker einholen und das Schlimmste verhindern. Und natürlich gehorcht Kate, denn dies ist eine Aufgabe, die wie für sie gemacht ist, eine der Aufgaben, auf die sie gewartet hat. Sie lässt einen Abfangkurs für die fatale Fanfare planen und schwört, dass die Heretiker Malak Ba'el nicht erreichen werden, völlig gleich, welchen Preis sie dafür bezahlen muss. Und tatsächlich schafft sie es aufzuholen, schafft es, ihre Flotte neben die der Heretiker schwenken zu lassen, und für einen Moment lang sieht es fast so aus, als würde sie sich ihnen anschließen wollen in ihrem Eroberungsfeldzug. Schiff um Schiff kann sie aus der Unheilsflotte herauspflücken, sieht aber dann relativ zügig, dass sie nicht in der Lage sein wird, die Arche aufzuhalten, denn wenn sie einfach so weitermacht, wird die fatale Fanfare auf Malak Ba'el eintreffen, bevor der Schaden an ihr groß genug ist, damit sie nicht mehr manövrierfähig ist. Und was tut eine wahre Zelotin, eine wahre Gläubige des Imperators in einem Moment wie diesem? Sie plant eine Verzweiflungstat und plant, all dies mit ihrem eigenen Blut zu bezahlen. Denn alles, was sie jetzt noch an Optionen haben, ist ein Enterangriff auf die Arche selbst. Das Schiff in Ruhe lassen, einfach nur die Mannschaft töten, die es lenkt, und dafür sorgen, dass es vollständig manövrierunfähig ist. Sie wählt die noch auf ihrem Schiff verbliebenen Space Marines und Sororitas aus, um sie zu begleiten, und betritt dann die Arche. Sie selbst als Anführerin des Himmelfahrtskommandos gibt noch einen letzten Befehl an ihr eigenes Schiff und dann reißt der Kontakt vollständig ab. Was aus ihr und ihren Begleitern wird oder geworden ist, weiß niemand. Alles, wovon man sich noch berichten kann, ist, dass wenige Minuten, ehe die fatale Fanfare Malak Ba'el hätte erreichen sollen, sie sich mit einem Mal in den Warp stürzte. Schockwellen zerstreuen die Formation der Unheilsflotte, die sich direkt um die Arche des Omens befand, derartig, dass Pell in der Lage war, nachzusetzen und blutige Rache für das üben konnte, was dem Imperium bis zu diesem Zeitpunkt angetan worden war. Von Verity Kate oder ihren Begleitern sollte aber niemals, jemals irgendjemand wieder hören. Eine Entwicklung, die der Flottenkommandant Abkondis nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt, die ihn beruhigt aufatmen lässt, selbst wenn er nicht genau weiß, was dafür gesorgt hat, dass die fatale Fanfare aus dem Spiel genommen worden ist. Aber es macht sein Leben ein klein wenig einfacher, auch wenn es nicht wirklich einfach ist. Er weiß in diesem Moment, dass er noch 8 Einsatzverbände hat, die er allerdings nicht gegen alle 3 Spitzen führen kann und die auch nicht gegen alle 3 Angriffsspitzen reichen würden, selbst wenn er dazu in der Lage wäre, sie gleichermaßen aufzuteilen. Pell ist vielleicht dazu in der Lage, eine der Spitzen zu verlangsamen oder zumindest so weit zu stören, dass er sich auf die anderen beiden konzentrieren kann. Aber was soll er mit ihnen tun? Er kann ihre Flugbahnen erkennen, er kann einordnen, was sie planen, oder glaubt zumindest zu verstehen, was sie planen. Und gerade als er erleichtert aufatmen will, weil er vielleicht eine Strategie entwickeln kann, wird die Eroberer von den Systemen seines Schiffes entdeckt und eine Warnung der Stufe Zinnoberrot Alpha Primus jagt durch das komplette Schiffssystem. Ihm wird seine Entscheidung, was er nun tun muss und wo er die meisten Kräfte hinschickt, schlicht und ergreifend abgenommen, denn diese Gefahr kann er nicht ignorieren. Diese Gefahr muss ausgelöscht werden, ehe er irgendetwas anderes tut, denn wenn die Eroberer bis nach Malak Ba'el durchbricht, ist es vorbei und der Planet vermutlich verloren. Es ist der Augenblick, auf den eine Frau tatsächlich schon eine ganze Weile gewartet hat, die gedrängt hat, endlich von der Leine gelassen zu werden. Ordensmeisterin Threnodar und ihre Eingreifstruppe haben nur darauf gewartet, in den Krieg eintreten zu dürfen, und als nun endlich der Befehl kommt, dass sie und Gruppenmeisterin Xeng mit allem, was sie noch zur Verfügung haben, nun auf Abfangkurs gehen sollen, jubiliert ihr Herz tatsächlich. Ihre Aufgabe ist es, die Eroberer und diese Speerspitze abzufangen und dafür zu sorgen, dass sie nicht auf 10.000 Meilen an Malak Ba'el herankommen können. Eine große Aufgabe, eine, die ihrer würdig ist. Und so sammeln beide Frauen alles ein, was ihnen noch von der Schlacht gegen das stygische Herz zur Verfügung steht, und machen sich auf den Weg. Das, was sie nun auf die Beine stellen, ist eine Truppe, die eigentlich dazu in der Lage gewesen wäre, so viel Gutes in der Galaxis zu erreichen, die mit Sicherheit andere Welten vom Chaos vollständig hätte befreien können, wenn man sich das anblickt, was nun in die Schlacht geworfen wird. Denn unter ihnen vereinen sich Kriegsschiffe der Navis Imperialis, Schiffe der White Scars, der Imperial Fists, der Howling Griffins und selbst der Adeptus Mechanicus hat hier noch Schiffe zur Verfügung gestellt. Eine gewaltige Flotte. Eine Flotte, die nun vielleicht eine Chance gegen das haben könnte, was Angrons Flaggschiff begleitet. Das Chaos hat immer noch die Zahlen auf seiner Seite. Es sind so viele mehr Schiffe, die Angrons Kriegsflotte begleiten, als das Imperium ins All entsenden kann. Diese aber haben den Glauben an den Gottimperator und eine weitaus höhere Disziplin auf ihrer Seite, als das Chaos es jemals wird aufbringen können. Und tatsächlich schaffen es Glauben und Disziplin, sich im ersten Aufeinandertreffen durchzusetzen. Man schafft es, die ersten Chaosschiffe aus der Schlacht herauszunehmen, und Lücken entstehen in der Angreiferformation, die derartig groß sind, dass die Space Marines ihre Schiffe nun derartig in Position bringen können, dass sie weitere Schiffe des Chaos entern können. Mehr und mehr Schiffe des Feindes werden nun erstaunlich schnell nacheinander ausgeschaltet und Threnodar bringt ihr Schiff in eine Stellung, das ihm ermöglicht, nun tatsächlich auf die Eroberer selbst zu feuern. Hätten sie gegen jemand anderen gekämpft, gegen irgendjemand anderen, wäre dies der Moment des Sieges gewesen, der Moment, in dem das dreimal verfluchte Flaggschiff endlich fällt. Aber Angrons Eroberer ist kein normales Schiff. Sie ist mit übernatürlichen Schilden und Panzerungen ausgestattet und stellt sich der Schlacht, ohne auch nur einen einzigen Augenblick zu zögern. Der Beschuss, der auf sie einprasselt, ist nicht in der Lage, die übernatürliche Panzerung zu durchdringen oder nur zu so kleinen Punkten, dass die Schäden schlicht und ergreifend keine Rolle spielen. Und dann ist vor allem die Eroberer nun selbst in Schussreichweite. Als sie das Feuer eröffnet, unterbricht sie damit den Angriff des Imperiums tatsächlich in weiten Teilen. Sie schafft es, die ersten imperialen Schiffe so weit zu beschädigen, dass diese nicht mehr manövrierfähig sind, und dann ist sie nah genug an der Prachtvoll, dem Flaggschiff von Threnodar, und Harpunen bohren sich in die Panzerung des Flaggschiffes des Imperiums. Und dann kommt der Moment, auf den Angron so ungeduldig gewartet hat, denn nun kann er selbst endlich handeln. Der Dämonenprimarch befindet sich mittlerweile in einem Zustand der absoluten Wahnhaftigkeit. Es sind nur noch Wut und Schmerz, die durch seine Gedanken tanzen, und er kann keine wirklichen Befehle mehr geben, es ist aber auch überhaupt nicht mehr notwendig. Längst haben seine Offiziere, die diesen Zustand bereits kennen, übernommen, und sie wissen, was sein Befehl sein würde, ein Gemetzel anzurichten unter dem Feind, wie es das Universum noch nie zuvor gesehen hat. Er erkennt mit dem letzten Funken Verstand, an den er sich noch geklammert hat, dass alles genauso läuft, wie er es geplant hat, und dann lässt er sich endlich in das fallen, was schon die ganze Zeit an seinem Verstand nagt. Er treibt sich selbst an, rennt wie ein Tier durch die Gänge der Eroberer, das man endlich von der Kette gelassen hat, lässt sich aus der Luftschleuse fallen und ist dann endlich frei in dem All, das ihn umgibt. Er nimmt das Gemetzel, das um ihn herum längst stattfindet, in sich auf, als würde es ihn nähren, als könnte es ihn größer machen, sieht nach oben, spürt das Brennen von Malaks Oberfläche, dem Planeten, der nun derartig zerstört wird, dass er dies wohl nicht überstehen wird, und spürt das Licht der Korallmaschine heller und heißer als jemals zuvor. Der Chor, den diese Maschine aufrecht erhält, kreischt in seinem Verstand, gemeinsam mit dem Hämmern der Nägel. Da ist ein Brennen auf seiner Haut, das sich bis in seine Knochen frisst, und alles zusammen ist eine einzige gigantische Kakophonie, ein Hämmern, 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 das nur eines von ihm will: Vernichtung. Dann fällt sein Blick auf das riesige Schiff, das in den Harpunen der Eroberer hängt, und er stürzt sich darauf, stürzt sich durch das Torpedofeuer, das auf ihn eröffnet worden ist, stürzt durch die umherfliegenden Metallteile und Gesteinsbrocken auf die prachtvoll zu und durchbricht die Rumpfpanzerung des Schiffes mittels blanken Hass und seinem Willen, sämtliche Gesetze der Welt zu ignorieren, die ihm all das, was er gerade tut, eigentlich verbieten müssten. Er taumelt, kurz abgebremst von dem verbogenen Metall, das er dann einfach abschüttelt, als wäre es Papier, und dann bricht er aus der anderen Seite der prachtvoll wieder hinaus, zurück ins All. Threnodar ignoriert ab diesem Zeitpunkt alles andere, was auf ihrem Schiff passiert. Weder die Kampfschäden, noch die Meldungen, dass es zu Maschinengeistverderbnis an manchen Orten kommt, noch das Piepen der überlasteten Systeme oder die Enter-Torpedos, die einschlagen, spielen jetzt noch eine Rolle. Sie weiß, dass sie hier sterben wird, aber sie will das Monster, das vor ihrem Schiff schwebt, mitnehmen. Und so lässt sie das Feuer auf den Dämonenprimarchen erneut eröffnen, lässt alle Geschütze auf ihn ausrichten, damit das Monster vielleicht in dieser Leere endgültig vernichtet wird und Malak Ba'el und seine Bewohner noch eine Chance haben. Der rote Engel wird im All zerfetzt, immer und immer wieder, aber er lässt sich nicht aufhalten. Sein Hass setzt ihn erneut zusammen. Er ist ein blutiger Heiliger von Korns größtem Feldzug gegen die Sterblichen, immer und immer wieder, ganz gleich, was sie seinem Leib auch antun. Und dann ist da mit einem Mal ein unmenschlicher Schrei aus dem Nichts. Alle Bildschirme und Anzeigen der Prachtvoll sind mit einem Mal blutrot. Ein Feuerinferno bricht aus der Strategosgrube auf der Brücke aus. Und dann kommt Angron selbst. Er erhebt sich aus den Flammen, bewaffnet mit beiden Waffen, die er in die Schlacht führt. Und ein unmenschliches Brüllen ergießt sich aus seiner Kehle gegen die Besatzung des Schiffes. Er stürzt sich auf alle, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, um ihre Körper zu zerschmettern, und die Gruppenmeisterin blickt auf das, was sich vor ihr entspinnt. Sie spürt, wie Entsetzen versucht, nach ihrem Herzen, ihrem Geist zu greifen, aber drängt es einfach zur Seite, und mit einem Gebet auf den Lippen zieht sie ihre Klinge und stürzt sich in den ehrenvollen Tod, der nun auf sie wartet. Sie und die Prachtvoll werden von der Eroberer und Angron vernichtet, und damit wendet sich an diesem Punkt das Schlachtenglück des Imperiums erneut zum Schlechteren. Der Verlust eines derartigen wichtigen Schiffes und einer derartig charismatischen Anführerin bringt die Moral an nicht nur einem Punkt ins Wanken. Auch die Masse, die Rücksichtslosigkeit und die Fähigkeit der World Eaters, wenn es darum geht, Dinge zu vernichten und Sterbliche zu töten, bringen nun das Chaos in eine derartige vorteilshafte Position, dass ein imperiales Schiff nach imperialem Schiff gegen ihren Angriff versagt. Sie brennen von innen aus, brechen in zwei Teile oder werden geentert und zu Schiffen, die nun unter der Fahne des Chaos segeln. Die Gruppenmeisterin Xeng sieht all das natürlich und befiehlt nun den Rückzug, um zu verhindern, dass das Chaos ihren Flottenteil umzingelt und ebenfalls vollständig auslöscht. Es ist ein Manöver, das sie mit Blut und einigen Schiffen erkaufen muss, aber es gelingt zunächst, und so zieht sie sich mit ihrem Anteil der Flotte zurück unter dem wütenden Brüllen von Angron, der auf einem der Türme der Eroberer steht und nun doch eigentlich nur weiter metzeln möchte und nicht die mühselige Verfolgung aufnehmen will. Natürlich gibt er aber dafür den Befehl, oder besser, seine Offiziere verstehen das wütende Schreien und nehmen die Verfolgung auf. Die Schiffe, die nicht mehr dazu in der Lage sind, sich an der Verfolgung zu beteiligen, werden einfach zurückgelassen. Denn wer sich derartig stark hat beschädigen lassen, dass er nicht mehr Teil des Kampfes sein kann, muss zusehen, wo er bleibt. Gnade ist von einem Feldzug wie diesem nicht zu erwarten, vor allem jetzt, wo der Preis direkt vor ihnen liegt. Während die Eroberer nun also fast das Ziel erreicht hat, bringt sich an einem anderen Ort die Exsanguinator mit ihrer Begleitflotte in Position, um die Verteidigungsanlagen Malak Ba'els anzugreifen. Ab Condis ist auf seinem Schiff und versucht nun weiter Befehle zu geben. Er versucht, das Schlachtgeschick, soweit es geht, in seinen eigenen Händen zu behalten, damit das Chaos nicht jeden weiteren Schritt, den er tun muss, diktiert. Er entsendet also hier tatsächlich Schiffe zur Verteidigung und schafft es nun mittels einer Zangenbewegung eine Finte zu konstruieren, die dem Chaos an diesem Ort tatsächlich Probleme bereitet. Der Angriff dieser Spitze verliert unter dem Angriff des Imperiums an Schwung, kann aber erneut nicht komplett aufgehalten werden und so prallt der Angriff des Chaos auf die Streitkräfte, die Malak Ba'el direkt verteidigen. Diese haben nur auf diesen Augenblick gewartet. Das minutiös geplante Feuer wird nun ausgelöst und weitere Teile der Angreifer werden ausgelöscht, ehe sie den Verteidigern irgendeine Art von Schaden zufügen können. Und da ist ein Funken von Hoffnung im Herzen von Abkondis, dass er nicht nur falsche Entscheidungen getroffen hat. Dann aber bricht die Exsanguinator durch das Feuer hindurch und dann ist die Unerbittlich da, die sich ihr selbst in den Weg steht. Abkondis und Dugal reagieren auf der Stelle. Sie schließen sich dem plötzlichen Verbündeten ohne zu zögern an und hätte alles funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, wäre vielleicht ein Sieg für Malak Ba'el an diesem Punkt noch möglich gewesen, hätten sie nur mehr Zeit gehabt. Aber Angron ist zu schnell für das Imperium. Denn in diesem Moment vernichtet er die letzten Schiffe von Gruppenmeisterin Xeng, die Eroberer wird nicht weiter aufgehalten, prescht weiter nach vorne und schließt sich genau dieser Schlacht nun an. Es ist Dugal, der sich gegen das Schlachtschiff von Angron wendet, während Abkondis versucht, die Exsanguinator aufzuhalten und zu vernichten. Aber der Druck des Chaos ist derartig hoch, dass die imperiale Verteidigung nun ernsthaft ins Wanken kommt. Es sind zwei Verzweiflungsschlachten, die direkt nebeneinander vorgenommen werden und Angron erhebt sich erneut von der Eroberer. Er ignoriert nun aber das Sterben um ihn herum, ignoriert die Kriegsschiffe, die er so leicht aus dem All löschen könnte, wie er es mit der Prachtvoll getan hat und hat nun nur noch ein einziges Ziel. Malak Ba'el selbst und das widerwärtige psionische Leuchten, das er nun nicht mehr ignorieren kann. Und so lässt er seine beiden Dreizackspitzen zurück und stürzt durch die obere Atmosphäre. Er kann mittlerweile genau sehen, wo diese widerwärtige Maschine steht, und alles andere spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Es ist ihm egal, was mit dem Rest des Planeten passiert. Es ist ihm auch egal, was Abaddon eigentlich von diesem Planeten möchte. Alles, was jetzt noch eine Rolle spielt, ist, dass das Leuchtfeuer erlöschen muss. Und jene, die es entzündet haben, um ihn derartig zu quälen, müssen qualvoll aus dem Leben getilgt werden. Und vielleicht, aber dies ist ein Gedankengang, der ihn nur ganz kurz streift, weil er eigentlich keine Bedeutung haben dürfte, aber vielleicht ist dieses Feuer er auch etwas, das endlich zu stark für ihn ist. Vielleicht wird er hier endlich ein Ende finden, endlich die Ruhe haben, nach der er sich eigentlich so sehr sehnt. Aber dann bricht er auch schon durch die Wolken und sieht die imperiale Zitadelle, in deren Mitte die Choralmaschine steht. Er sieht die zentrale Kuppel, die das vermaledeite Ding schützt, sieht die Panzerungen, die darauf angebracht wurden und die Deflektorschilde, sieht die Türme mit ihren Geschützstellungen, die kilometerlangen Befestigungen und Waffenbatterien, die riesigen Hangars und Grabennetzwerke, die jemand errichtet hat, um diesen Preis des Imperiums mit allem, was das Imperium hat, zu schützen. Jemand anderes als Angron wäre vermutlich beeindruckt gewesen, er aber vergleicht das, was er sieht, mit dem Palast seines Vaters, und dagegen ist es nichts weiter als die Sandburg eines Kindes, fast schon dilettantisch errichtet. Die Verteidigungssysteme haben ihn zu diesem Zeitpunkt längst erfasst. Die Geschütze auf den Türmen bewegen sich, man nimmt ihn ins Visier und die ersten Geschosse schlagen in seinen Körper ein. Er spürt, wie die Schlachternägel zu hämmern beginnen. Er spürt, wie Schmerz durch seinen Körper tanzt und dann ist da wieder nur einfach die blanke, weißglühende, alles andere verzehrende Wut. Seine physische Form zerbrennt zu Asche unter dem, was die Verteidiger gegen ihn richten, und ganz kurz ist da die Idee, an diesem Ort nun einfach zu vergehen, für einen Moment in die Schmerzlosigkeit einzusinken, um dann an einem anderen Ort des Gemetzels neu zu erstehen. Aber er weiß gleichzeitig, dass dies nicht der Moment ist, nicht heute, nicht auf diesem Planeten. Er ist zu wütend, um zu sterben, zu versessen darauf, die Choralmaschine zu zerlegen, und so erschafft er seine Hülle erneut aus Wut, Hass, Blut, Zorn, Messing und Asche, um sich als Korns Rachebote auf diesen Planeten zu werfen. So wendet er sich gegen die Zitadelle, zerstört den ersten der Geschütztürme und holt einen der Abfangflieger aus dem Himmel, den man gegen ihn entsendet hat. Er sieht das Leuchtfeuer, er weiß, dass er sich eigentlich jetzt nur nach unten fallen lassen muss, einfach nur durch die Kuppel brechen und dann allem ein Ende bereiten. Aber in seiner Wut ist da noch ein weiterer Wunsch, den er nun greifen kann. Denn er hat noch Zeit, er hat so etwas wie Geduld, er will ihnen beweisen, wie lächerlich ihre Festung ist. Er will hier ein Massaker anrichten, das den Körper und den Geist des Imperiums bricht, das sie lähmt und Demut vor Korn und ihm lehrt. Und so landet er unter dem Hämmern der Nägel in seinem Kopf vor den Toren der Zitadelle, spürt, wie das Hämmern mit dem Kreischen des Chorals der Maschine eins in seinem Kopf wird, und unter dieser Kakophonie verschwimmt die Zitadelle, und er sieht, als er blinzelt, den Palast des Imperators vor sich. Er blinzelt noch einmal, und dann glaubt er, den Vater selbst zu sehen, ihn in seiner goldenen Rüstung, auf seinem goldenen Thron, wie er ihn misst, mit einem Blick, in dem keinerlei Emotionen sind, einem Blick, der sich bis in sein Inneres zu fressen scheint, der ihn bewertet auf eine Art und Weise, die Angron nicht erträgt. Und so brüllt er es der Zitadelle und dem Vater, den er so sehr hasst, gleichermaßen entgegen, dass er sich nicht wird aufhalten lassen. Und genau das tut er auch nicht. Soldaten mögen zwar Stellung eingenommen haben, aber als er auf sie zuschreitet, gibt er ihnen noch nur eine einzige Warnung. Er teilt ihnen mit, dass sie fliehen können oder hier sterben. Einige folgen seinen Worten, die meisten aber sind bereit, hier Blut und Leben für das Imperium zu geben. Und dann tut er den ersten Schritt mit seinen gespaltenen Hufen und ist auf einmal eingehüllt in das Feuer unzähliger Geschütze, die alle gleichzeitig das Feuer auf ihn eröffnen. Es zerfetzt seine Flügel, durchschlägt seine Haut, prallt an der Rüstung ab, aber all das spielt nun keine Rolle mehr, denn Angron setzt sich in Bewegung. Er rennt, beide Waffen fest in der Hand, und beginnt damit zu töten. Blut für den Blutgott. Er erreicht die erste Grabenlinie, beginnt mit dem Handwerk aufs Neue, und dann ist da endlich, endgültig nichts mehr, außer dem Hämmern der Nägel, dem Heulen des Chorals, dem eigenen Hass, der Wut und dem Wissen um die eigene Unaufhaltsamkeit, denn eigentlich kann ihm hier nichts, irgendetwas tun. Alles, was sie ihm entgegenwerfen, ist jämmerlich, erbärmlich. Eigentlich fühlt es sich mehr an wie eine Beleidigung als eine ernsthafte Herausforderung. Und dann ist sein Tribut an Korn an diesem Ort groß genug. Er spürt, wie der Warp sich auf einmal um ihn herum auszudehnen beginnt. Er drängt gegen den Einfluss der Choralmaschine. Er sieht, wie seine Krieger aus dem Himmel fallen, wie sich die Schiffe über ihm positionieren und wie sie beginnen, auf die Stellungen des Imperiums zu feuern. Er spürt, dass die Dämonen Korns nun wieder genug Macht und Möglichkeit haben, um an den Fäden der Realität selbst zu reißen und diesen Ort zu betreten. Und wie, um ihnen dies leichter zu machen, vernichtet er die Toranlagen, schreitet voran durch die Soldaten, durch die Maschinen, hin zu dem Fauchen und dem verhassten Licht der Maschine, nun endlich begleitet vom Segen des Gottes, dem er sich vor so langer Zeit versprochen hat. Über dem Toben des Roten Engels im Orbit sind zwei Männer wider jeglicher Vernunft immer noch am Leben. Abkondis und Pell sind mittlerweile an einem Punkt, an dem sie drei Gefechte gleichzeitig überwachen müssen, aber immer noch versuchen, einen Sieg für das Imperium irgendwie möglich zu machen. Die Exsanguinator hat sich mittlerweile über dem Nordpol des Planeten positioniert und ist immer noch von einer gigantischen Verräterflotte umgeben. Sie selbst kann allerdings innerhalb der Schlacht nicht mehr wirklich viel leisten, denn die Unerbittlich, das Schiff der Grey Knights, hat sich mittlerweile derartig in ihrer Seite vergraben, dass die beiden Schiffe eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, sich gegenseitig in Stücke zu reißen. Die Eroberer hat es geschafft, mit mehreren Heretikerschiffen auf die Höhe des Äquators des Planeten zu kommen und wendet sich dort gegen die Festung des Lichts. Dugal und seine White Talons sind zusammen mit den Überlebenden der Gruppierung um Xeng gegen diese Gruppierung eingesetzt und versuchen dort ihr Möglichstes. Hauptsächlich sind sie tatsächlich damit beschäftigt, Enterangriffe durchzuführen und kämpfen damit direkt gegen die World Eaters auf den jeweiligen Schiffen und versuchen zu verhindern, dass diese auf den Planeten selbst kommen und Angron dort unterstützen können. Abkondis ist sich nicht sicher, ob diese Vorgehensweise tatsächlich irgendetwas bringen wird, vor allem weil er mittlerweile die Funksprüche von der Festung des Lichts bekommen hat, Funksprüche, die ihm mitteilen, dass ein unaufhaltsames Monster gerade damit beschäftigt ist, die Festung anzugreifen und dass das Chaos eine immer weitere, immer größere Präsenz vor Ort erlangt. Eine Präsenz, die man sich nicht ganz erklären kann, denn eigentlich sollte die Choralmaschine doch genau diese Dinge aufhalten. Hat die Choralmaschine doch auf anderen Planeten genau diese Dinge unterbunden? Aber wie, als würde ihm die Welt unter ihm beweisen wollen, dass er sich nicht mehr darauf verlassen kann, sieht er in diesem Moment eine übernatürliche, gigantische Flammenbrücke, die den Himmel zerfetzt und Panzer- und Dämonenmaschinen zur Festung transportiert. Dieser Angriffspunkt ist das größte Problem. Zumindest ist es das, was Abkondis mit seinem strategischen Wissen und seiner strategischen Erfahrung erkennen kann. Und genau aus diesem Grund eröffnet er hier eine dritte Gefechtszone mit Terras Ehre und sich selbst sowie den größten Angriffsschiffen, die er noch hat und die noch in der Lage sind, Teil eines Angriffes oder einer Verteidigung zu sein. Und so macht er sich auf den Weg zur Eroberer und der sie begleitenden Flotte, um dieses Schiff aufzuhalten. Erste kleinere Schiffe sehen die Bewegung, die das Imperium vollzieht, und greifen natürlich auf der Stelle an, um sie aufzuhalten. Und kleine Durchbrüche gelingen tatsächlich, die aber nicht Schiffe vollständig ausnehmen, sondern ein viel größeres Problem mit sich bringen. Entermannschaften der World Eaters machen sich nun auf den Weg zur Terras Ehre. Abkondis weiß, was für eine Hiobsbotschaft eine derartige Nachricht für ein Schiff sein kann, vertraut aber darauf, dass seine Mannschaft und seine Ausrüstung dazu in der Lage sein werden, eine derartige Entermannschaft der World Eaters abzuschmettern. Denn er hat nicht nur Terras Ehre als ein Flaggschiff des Imperiums, das genau auf solche Dinge vorbereitet sein sollte, sondern ihm wurde eine Ehrengarde von Ultramarines zur Seite gestellt, die genau derartige Dinge verhindern kann und soll. Und nicht nur die Ehrengarde selbst, sondern auch der Lieutenant, der diese Ehrengarde anführt, sind aus besonderem Holz geschnitzt. Denn Scipion eilt ein ganz besonderer Ruf wie ein Donnerhall voraus. Sämtliche Auseinandersetzungen dieser Art konnte er bis jetzt siegreich für sich entscheiden. Warum also nicht auch an einem Tag wie diesem, wo der Sieg genau das ist, was Abkondis von ihm braucht? Und so lässt er sich mit ihm verbinden, um den Stand abzufragen, erhält aber nicht die beruhigende Nachricht, nach der er sich so sehr gesehnt hat. Denn statt dem ruhigen Selbstbewusstsein, das die Stimme von Lieutenant Scipion sonst immer getragen hat, ist da ein tiefes Entsetzen in den Worten des Space Marines, als er dem Flottenmeister mitteilt, dass ein Monster die Eindringlinge anführt. Karn, der Verräter selbst, derjenige, von dem Angron erwartet hat, dass er ihn begleiten wird, ist der Anführer dieses Entertrupps, und das Gemetzel, das er bis zu diesem Zeitpunkt an Bord des Schiffes schon angerichtet hat, ist derartig grauenvoll, dass Scipion für den Flottenmeister nur eine einzige Botschaft hat. Wenn er überleben will, muss er das Schiff jetzt verlassen. Sie können hier gegen diesen Chaos-Heretiker keinen Sieg erringen. Terras Ehre ist in diesen Augenblicken nicht das einzige Schiff, an dem schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden müssen. Auch auf der Stygisches Herz berät man sich gerade. Man hat einen geglückten Rückzug hinter sich und die drei, die dieses Schiff hierher gebracht haben, müssen nun entscheiden, was der nächste kluge Schritt ist. Apophari, Quen und die Seinen sind erschüttert von dem, was sie gesehen haben, und dementsprechend uneinig darüber, was nun der nächste kluge Schritt sein könnte. Quen hält an seinem Glauben, nein, seinem Wissen fest, dass Ziench selbst derjenige war, der sie an diesen Ort geschickt hat, also müssten sie einfach nur warten, bis das Gemetzel endlich ein Ende finden würde. Crate hingegen verkündet, dass Flucht das einzig Vernünftige sei, was sie nun noch tun könnten. Die Arche des Omens sei doch selbst genug, um den Willen ihres Gottes durchzusetzen. Und Lakshet schweigt eine ganze Weile, bis er schließlich die Stimme erhebt und eine Botschaft für seine beiden Verbündeten hat, die diese wohl überhaupt nicht hören möchten, denn er hört etwas. Ein Flüstern aus den Rohren und den Korridoren der Arche, eine grauenvolle, widernatürliche Stimme, die ihm fremd ist, die unterlegt ist von einem Rauschen und Surren wie Zahnrädern. Quen will nicht an etwas Schlimmes glauben, hofft, dass es Ziench selbst sein könnte, der versucht, sich ihnen zu offenbaren, und noch als er diese fast schon naive Hoffnung ausspricht, erbebt die Arche mit einem Mal. Alle drei können hören, wie die Motoren die Tonhöhe ändern, sehen, wie um sie herum Kupfer und Silberschimmer sich über die Wände zieht, selbst unter ihren Füßen, und all die Beschädigungen der Arche wachsen mit einem Mal wieder zusammen, als bestünde das stygische Herz aus lebendigem Fleisch, das nun damit beginnen würde, endlich zu heilen. Und selbst die uralten Waffensysteme und Schilde, von denen niemand von ihnen verstanden hatte, wie man sie bedient, erwachen mit einem Mal zum Leben. Dort, wo sie ihre Blicke hinwenden, tanzen seltsame Irrlichter in den Korridoren, als würden sie sie irgendwohin locken wollen, und das Warp-Portal in der Ritualkammer erwacht zum Leben, ohne dass jemand den Befehl dafür gegeben hätte. Und dann tut es einen Schlag, einen Blitz, und dann steht er selbst auf der Arche, Waschtor der Archifane, und lässt den Blick schweifen, murmelt angewiderte Schimpfworte ob dem Zustand der Arche, denn er hat sie ihnen doch völlig perfekt überlassen, und nun scheint sie fast davor zu stehen, auseinanderzubrechen. Er hebt den Messinghammer, den er immer mit sich trägt, schlägt auf den Rumpf des Schiffes, und das bewegt sich, als wäre es nun ein Lebewesen mit eigenem Verstand, das endlich dem Meister gehorchen kann, auf den es die ganze Zeit gewartet hat, und das Schiff bewegt sich wider aller Befehle des Buchweberzirkels zurück in die Schlacht. Zum gleichen Zeitpunkt auf dem Planeten, der all dies ausgelöst hat, dieser ist Chaos, er brennt. Er ist ein einziges gigantisches Gebet an Korn, an den Gott der Schlacht und des Gemetzels, egal wohin man den Blick auch schweifen lässt. Die einst heiligen Stätten des Imperiums, die dort errichtet worden sind, sind entweiht und vernichtet worden. Die Loyalisten erkaufen der Choralmaschine und ihren Verteidigern mehr und mehr Zeit mit ihrem eigenen Leben, aber mittlerweile weiß eigentlich schon niemand mehr, worauf sie gerade noch warten, was die Maschine nun endlich noch tun soll, denn sie schafft es ja ganz offensichtlich nicht, das Chaos in ihrer eigenen Gegenwart aufzuhalten. Mehr und mehr Dämonen fressen sich in die Realität. Es wurde genug Vernichtung angerichtet, genug Blut vergossen, dass das Licht der Maschine sie nun nicht auf der Stelle aus der Realität reißen kann. Zwar verschwinden sie immer wieder, aber sie können genug Vernichtung anrichten, dass das Chaos sich weiter und weiter in den Planeten hineinfressen kann. Und im Zentrum all dieser Vernichtung und des Blutvergießens ist immer noch die Festung des Lichts und der rote Engel selbst. Sein Hass auf das, was er hier sehen muss und was ihm angetan wurde, ist mittlerweile derartig groß, dass er einen Schatten auf die Choralmaschine werfen kann, und aus dem Schatten des roten Engels heraus kriechen die Dämonen leichter und leichter hervor, bis schließlich sogar 8 Blutdämonen an seiner Seite stehen, die derartig mächtig sind, dass das Reißen der Maschine keine Bedeutung für ihre physische Form hat. Die Loyalisten erkennen, dass die Maschine nicht mehr viel Zeit hat, und Abkondis gibt nun den Befehl, dass Terras Ehre nicht aufgegeben wird. Er befiehlt all jenen, denen es möglich ist, den Kampf im Orbit einzustellen, um die Verteidiger des Leuchtfeuers zu unterstützen. Denn wenn die Choralmaschine fällt, ist es völlig egal, was sie im Orbit erreicht haben, sie werden alle vernichtet werden, ob der Macht des Chaos vor Ort. Er sieht, dass Admiral Pell und die Marines kurz davor sind einzutreffen, um nun tatsächlich noch einen entscheidenden Gegenschlag führen zu können, und er hofft, dass ihm das genug Zeit erkauft, um zumindest die Eroberer vernichten zu können, selbst wenn er nun sein eigenes Leben dafür geben muss. Denn er ist nun doch von einer Sache beseelt. Er hat hier den größten Teil der Flotte Quartus unter seinem Kommando. Er wurde von Lord Gilliman auserwählt. Er muss hier siegen können. irgendwie. Und dann ist es am Ende das Selbstbewusstsein, die Überschätzung des Imperiums, die ihn an dieser Stelle wohl sein Leben kosten wird. All diese neuen Schachzüge des Imperiums haben aber für Angron selbst keine Bedeutung. Er führt seine Horde ins Herz der Festung und steht nun endlich wieder vor der Kuppel des Heiligtums, über der er vor Stunden bereits schwebte. Er hört die Stimme der Frau, die ihm all dies angetan hat, auch wenn er das nicht weiß. Glory im Magna predigt, und diese Predigt tönt durch jeden Stimmverstärker, durch jeden Vox-Transponder jedes Mitglieds des Imperiums an diesem Ort. Sie betet, sie predigt, sie treibt an, während ihre Adepten ihren letzten Befehl umsetzen, nämlich die Begrenzungsprotokolle der Maschine zu deaktivieren. Die entsetzten Tech-Magi, die versuchen, sie aufzuhalten, werden von ihren Soldaten mit gezogener Waffe in Schach gehalten. Man ruft ihr zu, dass dies Tech-Häresie sein könnte, aber nichts davon hat Bedeutung. Es ist die wahre Prüfung für ihre Maschine, und warum soll sie nicht alles nutzen, was die Choralmaschine kann? Es wäre albern, sich hier selbst Grenzen aufzuerlegen. Sie muss hier den Sieg für den Gott-Imperator nach Hause holen. Das Licht, sein Licht, ist die beste Waffe, die sie haben. Es gibt keinen Grund, sich zurückzuhalten. Zurückhaltung hat das Chaos doch an so vielen Orten dazu gebracht, zu siegen. Sie soll so hell leuchten, wie es nur irgendwie geht, und dann wird der letzte Begrenzer ausgeschaltet. Das Heulen und Schreien der gefangenen Psioniker im Inneren nimmt noch einmal zu, und dann brennt auf einmal helles Elmsfeuer über jeder Oberfläche im Heiligtum, und die erste Energiewelle bricht über die Feinde hinein, und dann noch eine und noch eine und noch eine. Angron wird von der ersten Schockwelle psionischer Energie getroffen und heult qualvoll auf. Es ist etwas, das er noch nie in seinem Leben gespürt hat, eine Qual, die er mit nichts anderem vergleichen kann, und so fällt er ungebremst aus der Luft. Die Dämonen um ihn herum, die nicht seine Blutdämonen sind, werden einfach ausgelöscht, ohne dass sie irgendetwas dagegen tun können, und jede weitere Welle, die nun von der Choralmaschine in die Wirklichkeit rollt, reißt mehr und mehr von ihnen zurück in den Warp. Sie ist derartig erstarkt, dass nun jeder die Qual der Psioniker hören kann, ganz gleich, ob es sich um Loyalisten oder Heretiker handelt, und auch in allen anderen Systemen, die mit der Choralmaschine verbunden ist, spürt man nun eine Veränderung. Die Menschen leiden unter Kopfschmerzen, sie hören die Stimmen der Psioniker, haben Visionen von dem, was auf Malak Ba'el passiert, aber der Inquisitorin ist es völlig gleich, denn ihr Plan scheint aufzugehen, und das, was nun passiert, sind notwendige Opfer, die für die Größe des Imperators und des Imperiums gebracht werden müssen. Der Erfolg gibt ihr auch recht, zumindest in den ersten Minuten, denn zum ersten Mal, seitdem Angron den Planeten betreten hat, wird der Angriff der World Eaters für einen kurzen Moment gebremst. Zwar sind die Heretiker Astartes immer noch dabei, alles Leben auszumerzen, das sich ihnen entgegenstellt, aber ihre einfachen menschlichen Verbündeten, die Chaoskultisten, die sie begleitet haben, sind nun panisch und wenden sich vom Kampf ab, denn die Dämonen ausgelöscht zu sehen bedeutet, dass irgendetwas Korns göttlicher Präsenz vor Ort selbst sich entgegenstellen kann, dass irgendetwas mächtiger sein könnte als der Gott des Chaos, an den sie glauben, und das erträgt ihr kleiner menschlicher Verstand nicht. Und so werden aus den Schmerzensschreien der Getöteten doch wieder Hymnen an den Imperator, und man versucht sich gegen den Chaosangreifer zu wenden mit allem, was man hat, selbst wenn an der Spitze immer noch das Monster mit seinen 8 Blutdämonen steht. Diese sind langsamer geworden, sie können sich kaum noch auf die Maschine zubewegen, und dann fällt auf einmal ein erster Schuss, und ein erster Blutdämon wird in den Warp zurückgerissen, dann mit einem Mal ein zweiter, weil sie sich nicht mehr in der Realität halten können, und Angron spürt, wie der weißblendende Hass sich wieder um seine Kehle schließt. Hexerei darf nicht einen derartigen Erfolg haben. Hexenkunst darf ihn nicht derartig quälen. Er versteht nicht, warum das hier passiert, begreift nicht, warum es passieren kann, spürt, dass er sich noch nie so gefühlt hat, Und dann hält er sich genau an diesem Wissen fest und dort, wo alle anderen gequält um ihn herum versuchen, vorwärts zu kommen, verzerren seine unmenschlichen Lippen sich zu einem fast schon begeisterten Grinsen. Wenn das hier das Ende ist, dann ist es in einer Herausforderung, die er noch niemals erdulden musste. Es ist der größte Kampf, in den man ihn jemals gerufen hat, und wer wäre er, sich dem nicht zu stellen? Also zerrt er sich selbst durch den psionischen Sturm, nutzt seine beiden Waffen als Haken im Boden der Festung, um seinen Leib nach vorne zu schleifen, und er reißt die Blutdämonen, die noch stark genug sind, in der Realität zu bleiben, einfach mit sich und kommt dann endlich im Heiligtum an, Haut und Flügel in Fetzen hängend. Er will sich direkt auf den Weg machen, hin zu der Fokussierfahne, als unter seinen Hufen die von Lady Imagnas Anhängern platzierten gesegneten Sprengsätze explodieren. Und wieder stürzt er, die Brücke unter seinen Hufen bricht zusammen, er schlägt auf dem Boden des Heiligtums auf, und ehe er begreifen kann, was ihm passiert ist, wird er unter Beschuss genommen. Es sind die Grey Knights unter dem Kommando von Bruder Captain Krom, die jetzt endlich in den Kampf eingreifen, später als es eigentlich geplant war. Denn sie hatten noch ein kurzes Intermezzo auf der Brücke der Exsanguinator, wo es ihnen gelang, den Dämonenprinzen Dreagor, der das Schiff leitete, zurück in den Warp zu treiben. Allerdings kostete es sie Zeit und mehr Brüdern das Leben, als Krom es eigentlich einkalkuliert hatte. Die Schlachtbarke aber zerbrach ohne den Antrieb des Dämonen, während Krom und die Seinen sich zurückteleportierten, wohl wissend, dass die wahre Prüfung noch immer auf sie wartete, dort unten auf Malakbael, wo sie nun gerade noch pünktlich in den Kampf eingreifen. Und so prasselt Salve um Salve gesegnete Munition auf den roten Engel selbst ein. Aus ihren Kehlen klingen heilige Gesänge von Verbannungsritualen, die unterstützt werden durch die Stimme der Inquisitorin, die immer noch die ganze Halle zu füllen scheint. Angorn bricht in Wutgeheul aus, das die Trommelfelle und Augäpfel der Gardisten, die die Grey Knights unterstützen, platzen lässt. Aber die Space Marines sind davon nicht betroffen. Sie rücken weiter vor, zusammen mit jenen Sterblichen, die dieses Wutgeheul überstanden haben. Und weiter wird geschossen, weil sie alle wissen, dass es hier nur zwei Optionen gibt. Sie siegen oder werden vernichtet. Und dabei unterstützt sie die psionische Kraft der Choralmaschine, die immer noch weiter und weiter Wellen in die Welt schickt, ungebremst, ohne jegliche Zurückhaltung. Angorn bricht in die Knie, seine Gestalt beginnt tatsächlich zu flackern, seine Haut wird rissig, Aschewolken treten dort aus, wo er aus der Realität getilgt wird. Die Blutdämonen allerdings schaffen es, sich nun aus seinem Schatten zu lösen und jene anzugreifen, die sich auf ihn konzentrieren, und dann geschieht das, was nicht hätte passieren dürfen. Einer von ihnen schafft es durchzubrechen, seine lodernde Peitsche schlingt sich um die schlanke Gestalt der Inquisitorin und sie wird brennend aus ihrer Zuflucht gerissen. Sie schreit, wehrt sich, schießt, flucht und betet gleichermaßen in dem Versuch, den Dämon aus der Welt zu tilgen, aber dann wird ihr Kopf vom Rumpf getrennt und er fliegt hunderte von Metern weit, zeigt selbst im Tod noch ihren gottgefälligen Zorn und ihre eigene Hybris, in der sie glaubte, die Welt mit sich selbst retten zu können, und dann richten sie sich gegen die Grey Knights. Krom lässt zurückschlagen. Angrons Verbannung muss hier und jetzt beendet werden, sonst haben sie nie wieder eine Chance. Aber dies ist genug Pause für den roten Prinzen gewesen. Er erhebt sich erneut zur vollen Größe. Die Wunden auf seinem Leib schließen sich. Die, die neu geschlagen werden, reichen nicht aus, um ihn aufzuhalten, und er stürzt sich selbst auf die verhassten Angreifer. Bruder Captain Krom weiß, dass sein Moment gekommen ist. Er selbst tritt nun vor, bewaffnet mit einem Nemesis-Dämonenhammer, und er schwingt ihn, ohne auch nur einen Blick zu zögern, und treibt ihn Angorn unters Kiefer. Der rote Engel taumelt zurück, der nächste Treffer trifft ihn an der Schläfe, ohne dass er agieren könnte, und dann ist Bruder Captain Krom zu siegessicher. Er hebt die Waffe noch einmal und kann sie dann nicht mehr zu Ende führen, denn Angorn selbst hält den Hammer fest und treibt Markspalter durch den Schädel des Space Marines. Da ist nur noch Blut, der letzte Gedanken daran versagt zu haben, und dann endet das Leben des Grey Knights Captain, Und Angron schleudert die verstümmelte Leiche von sich, während an einem anderen Ort Abkondis seinen letzten Atemzug tut. Sein tollkühner Plan ist tatsächlich aufgegangen. Er hat es geschafft, die Eroberer derartig zu verwunden, dass der verdrehte Maschinengeist selbst rebellierte. Er wollte nicht getötet werden und um diesem Schicksal zu entgehen, setzt die Eroberer abrupt in den Warp über. Es ist endlich ein Sieg. Das Schlachtschiff ist aus der Schlacht genommen und wird auch nicht wiederkommen. Aber Khan kann nicht aufgehalten werden. Das Monster selbst tobt weiter durch Terras Ehre. Und so ist die letzte Nachricht von Abkondis eine Abfolge hektischer Befehle, während man im Hintergrund das Schreien der Sterbenden hört, die Vernichtung, die letzten Worte seiner Männer und dann drei Worte einer abhumanen Stimme, die nun Terras Ehre übernommen hat. Zerstören, vernichten, verbrennen. Die Dinge, die nun Angron auch mit der verhassten Choralmaschine tun will, denn jetzt endlich steht nichts mehr zwischen ihm und diesem Hexereiding, das er so sehr verabscheut. Er erhebt sich in die Luft, um mit Axt und Klinge gleichzeitig darauf einzuschlagen, und in dem Moment, in dem er die Waffen erhebt, ist er nicht mehr Angron, sondern in dem Moment ist er ein Kanal für all den Hass seines Gottes und dessen Anhänger auf Dinge wie diese Choralmaschine. Und genau dieser Hass und diese Tat explodieren nun an so vielen Orten in der Galaxis und auf Malakbael gleichzeitig, dass sein ganzer Körper, sein ganzer Geist mit einem Mal von Visionen überflutet ist, die ihn beim ersten Schlag treffen. Er sieht Mörder vor seinem inneren Auge, die jedem einzelnen Volk innerhalb der Galaxis angehören, die nicht zwingend nur an Khan glauben, sondern an zahllose andere Götter. Er sieht einen Krieg, einen Gott, einen Hieb, den sie alle gleichzeitig gegen ein anderes und doch das gleiche Ziel ausführen. Das Licht der Maschine erstrahlt in diesem Augenblick so hell wie nie zuvor, kriecht in jeden Winkel seines Seins und dann ist mit einem Mal alles still um ihn herum. Angron schwebt in einer Sekunde des absoluten Friedens, selbst die Nägel spielen gerade keine Rolle mehr. Etwas, das er längst vergessen hat, wie es sein könnte. Und dann spürt er etwas Riesiges in seinem Rücken, etwas, das derartig groß und mächtig ist, dass es selbst ihm noch Angst machen kann. Er nimmt eine gigantische Bewegung hinter sich wahr, versteht zunächst nicht, was passiert ist und merkt dann, wie die Fasern der Realität selbst erzittern, wie der Warp um ihn herum in Raserei verfällt. Und dann sieht er, nein, spürt er nur, wie das Wesen hinter ihm die Waffe hebt, spürt, wie so etwas wie Ehrfurcht in ihm aufkriecht, Ehrfurcht für den Zorn des Wesens hinter sich. Er würde sich gerne umwenden, würde sich ihm gerne stellen, weiß, wie dumm diese Idee ist und gleichzeitig fragt er sich, warum er das nicht einfach tun soll. Denn jetzt endlich ist er kein Wesen mehr, das einfach nur von Hass und Wahnsinn geplagt Entscheidungen fällt, sondern da ist er endlich in einem Moment Herr seiner selbst, könnte eine eigene, schnelle, freie Entscheidung treffen und die ist ganz einfach. Er will nicht mit dem Rücken zum Angriff dieses Wesens stehen, aber seine Wünsche haben keine Bedeutung, nichts hat mehr Bedeutung. Er spürt, wie der Gott, wie sein Gott, hinter ihm ausholt, hört den Schrei von Khan und akzeptiert seine eigene Vernichtung, aber sie kommt nicht. Der Schlag, der nun geführt wird, schneidet nicht durch seinen Leib, sondern wird durch ihn hindurchgetragen. Angron ist in dem Moment Korn und Korn rammt seine Angrons Waffen in das Leuchtfeuer hinein und dann bewegt die Realität sich wieder und der rote Engel ist nichts weiter als Schmerz, als er den lodernden Hass einer ganzen Galaxis in das Hexenhandwerk trägt. Die Choralmaschine wird zerfetzt, das Gebäude von Feuer geflutet und Angron spürt, wie sein Leib sich erneut auflöst, nur jetzt kann er es endlich zulassen. Sein Bewusstsein schwebt noch einen Moment in dem sich ausbreitenden Feuersturm um ihn herum. Er sieht, wie die Hexen, die die Maschine geleitet haben, in Flammen aufgehen, spürt eine gewisse Befriedigung und dann fühlt er, wie der Mordfluch des Korn durch die Kuppel steigt, sich über Malak Bael ergießt und in die Lichtkanäle frisst, die eigentlich eingerichtet worden waren, um Ordnung und Hoffnung an so viele Orte des Imperiums zu bringen. Angron weiß nicht genau, was gerade mit ihm passiert. Vielleicht hat er einen Funken von Korns Sicht auf die Realität geschenkt bekommen. Aber warum darüber nachdenken, wenn er einfach das betrachten kann, was ihm nun gezeigt wird? Er sieht schwarze Blitze in Städten, die mit einem Mal voller Mörder sind. Er sieht das Aquila-Banner, das getränkt ist in Rot, sieht, wie die Zeichen seines Vaters von der Rune von Korn abgelöst werden, sieht sterbende und glühende Klingen, die durch den Realraum fahren, hört und sieht ein gigantisches Messingherz, das schwarzes, vergiftetes Blut in das Licht pumpt. Und all das sieht er, nimmt er einfach nur wahr, spürt gar nichts mehr, weder Befriedigung noch Furcht, nur den langsam nachlassenden Schmerz und dann doch etwas, einen kurzen kleinen Funken Hoffnung, dass das hier nun vielleicht doch das Ende sein könnte, endlich sein Tod. Nur die Zeit für den roten Engel ist noch nicht gekommen und ehe er den Gedanken zu Ende denken konnte, spürt er, wie er an einen anderen Ort gebracht wird, einen neuen Ort des Gemetzels, wie er sich wieder zusammensetzt, wie er vor schreienden Soldaten steht und wie das Hämmern in seinem Kopf wieder beginnt. Das Hämmern, das Hämmern, das Hämmern und die eine Nachricht, die er in die Nacht brüllt, Blut für den Blutgott. Und an anderen Orten des Imperiums passiert nun all das, was Angron in seiner Vision bereits sehen konnte. Der Tod der Choralmaschine ist auch der Tod des Planeten. Die Explosion des Dinges ist derartig verheerend, dass Malak Bael in zwei Teile gerissen wird. Die Schiffe, die sich noch im Orbit befunden haben, werden durch die Anziehungskraft des Planeten, die sich nun derartig verschiebt, nach unten geholt. Einigen wenigen gelingt zwar die Flucht, aber sie können nur noch von weiteren Schrecken an den Orten berichten, an die sie sich fliehen können. Und jene, die nicht von dieser neuen Schwerkraft nach unten gezerrt worden sind, werden von der Schockwelle vernichtet, die aus dem Sterben der Maschine geboren wird. Sie rast durch das gesamte System an den Lichtbahnen entlang und dort, wo sie auftrifft, wird die Realität in Fetzen gerissen. Kriegsschiffe beider Seiten werden einfach in den Warp gerissen, manche tauchen an anderen Orten zu einer anderen Zeit wieder auf, andere werden nie wieder gesehen und über ihr Schicksal kann nur spekuliert werden. Die verbleibenden Planeten des Systems brennen einfach aus, werden von den Trümmern Malak Baels getroffen und selbst in Stücke gerissen und Pell, der zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch lebt, blickt entsetzt auf die Vernichtung um sich herum. Und dann kommt er auch für die Sterblichen, der Mordfluch, die Strafe Korns für die Einmischung, die Strafe für das Erschaffen und das Nutzen der Choralmaschine, die Strafe für die dreifach verfluchte, widerwärtige Hexerei, die der Gott des Gemetzels mehr hasst als alles andere. Der Fluch erfasst das Malak-System als erstes. Jene, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, jene, die gerade noch Kameraden werden, sind im nächsten Moment Mörder. Da sind keine aufmunternden Worte mehr für diejenigen, die sie gerade noch versucht haben, an ihre Seite zu holen, sondern da kommen nur noch Lobpreisungen für Korn über ihre aufgesprungenen Lippen und dann ist da überall der Wahnsinn des Krieges und der Vernichtung und auf den Überresten der Planeten wird das Leben, das irgendwie noch durchgehalten hat, nun ausgelöscht. Gleiches gilt für die Schiffe des Imperiums. Überall, ganz gleich, an welchem Gott man glaubt. Und dies ist auch der Moment, in dem der letzte große Verteidiger Malak Baels stirbt. Pell wird von seiner eigenen Crew bei lebendigem Leib in Fetzen gerissen und diese Fetzen verleiben sie sich ein. Die Flotte Quartus wird an diesem Tag auf eine Art und Weise vernichtet, die dem Imperium noch länger Schäden zufügen wird, als irgendjemand berechnen könnte. Denn als man all dies betrachtet, als die Botschaften zusammengefügt werden und sich ein klares Bild ergibt, erkennt man, dass man nur die eine Möglichkeit hat. Man muss die gesamte vierte Flotte zu Excommunicate Hereticus erklären und selbst jene, die es irgendwie überlebt haben, sterben nun im heiligen, reinigenden Feuer der Diener des Imperators. Und in all diesem Wahnsinn ist immer noch Vashtor auf dem stygischen Herz und hält auf das zu, was von Malakpael noch übrig ist. In seinem zielgerichteten Flug auf den Planeten sammelt er die Wrackteile der zerbrochenen Schiffe zusammen, um sich vor dem zu schützen, was um ihn herum passiert. Der Mordfluch selbst spielt für ihn keine Rolle. Er ist kein Sterblicher, er kann von ihm nicht betroffen sein und er blickt unbeeindruckt auf das, was dieser Fluch auslöst. Auch all jene, die sich mit ihm an Bord befinden, sind tatsächlich vor dem Fluch geschützt, da sein Einfluss auf der Arche groß genug ist, um sie vor Korns Einfluss zu behüten. Er ist fast schon amüsiert über das, was sie vor allem jetzt versuchen, sieht ihnen dabei zu, wie sie sich darum bemühen, die Kontrolle über die Arche wieder an sich zu reißen, und tatsächlich ändert sich seine Erheiterung zu Faszination. Sie sind gerissen, erfinderisch und entschlossen und könnten ihm vielleicht Gutes tun. Also schleudert er die Buchweber durch den Warp. Er entscheidet, dass er einen Platz in seinen Reihen für Männer wie sie hat, und wenn er hier fertig ist, wird er ihnen ein Angebot unterbreiten, das sie nicht ablehnen können. Und dann hält er weiter auf den Planeten zu, blickt auf das, was aus ihm geworden ist, und ein Funken von Verachtung blitzt in seinen Gedanken auf, als er sehen muss, dass das abgekühlte Magma aus dem Inneren eine gigantische Rune von Korn gebildet hat. Eine derartige plumpe göttliche Selbstdarstellung ist nichts, was Vashtor wertschätzen kann. Es ist peinlich, wenn er ehrlich ist. Aber es gibt etwas Wichtigeres als seine Verachtung gegenüber den großen Göttern des Chaos, und so konzentriert er sich auf das psionische Lied dessen, was ihn hierher gebracht hat, und dem folgt er bis auf die Überreste des Planeten, formt Fleisch und Metall so, dass er sich ohne Probleme auf den Überresten von der Arche aus bewegen kann, und kommt schließlich vor einer magmatischen Felswand zum Stehen, in der sich ein panzergroßer Brocken aus seltsam dunklem Gestein befindet. Wie dieses Ding die Zeit und das Auseinanderbrechen des Planeten überstehen konnte, sicherlich wissenschaftlich interessant, aber hier irrelevant und für ihn unwichtig. Stattdessen hebt Vashtor den Hammer, zerschlägt das Ding und greift in die Steinmasse, um sie ehrfürchtig an sich zu ziehen und dann durch das Warp-Portal zu schieben, um sie vor der Zerstörung Malakpaels zu retten. Er hört in das Lied hinein, das von diesem Gegenstand ausgeht, und weiß, dies wird der Eckpfeiler seines Entwurfes sein. Und dann sieht er sich ein letztes Mal um mit einem Gefühl von Zufriedenheit und verschwindet, das Malak-System und die Vernichtung hinter sich lassend. Ja, und das ist das Ende des zweiten Bandes, ein Cliffhanger, für den ich gerade nichts kann, und wir hören uns dann das nächste Mal entweder bei Age of Sigma oder dem dritten Band der Archen des Omens, sobald er rausgekommen ist, wieder. Und an der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut und danke fürs Zuhören.
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.